Die roten Fahnen bleiben eingerollt und die Trillerpfeifen im Schrank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Christoph Sochert und ich begrüße Sie zum Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung und der Düsseldorfer Arbeitgeberverbände einen Tag vor dem 1. Mai. Eine Produktion von Frank Wiedemeyer Kommunikation. Eine Woche steht bevor, in der auch die Statistiker ein Stück Klarheit mehr darüber schaffen werden, wie es wirklich um unsere Wirtschaft bestellt ist. Nach Wochen des Shutdowns ist ein schauriges Panorama zu erwarten. Und ansonsten bleiben auch morgen Ansammlungen im öffentlichen Raum mit mehr als 2 Personen, die nicht einem Haushalt angehören, grundsätzlich verboten. Darunter fallen auch unsere beliebten Radtouren oder Maigänge oder Grillen im Freien. Ja, was wir einfach gewöhnt sind. Corona-bedingt ändert sich einiges. Was sich generell ändert am 1. Mai, das erfahren Sie gleich in den Wirtschaftsmeldungen. Und nach der nächsten Musik kommt unser erstes großes Gespräch. Diesmal geht es um Konflikte. Ein ganz spannendes Thema. Wir werden darüber sprechen, wie man Konflikte im Unternehmen, in Teams, in Projekten entdecken kann, wie man sie reduzieren kann, generell reduzieren kann und wie man auch Konfliktkosten im Betrieb sparen kann. Das, wie gesagt, alles gleich nach der nächsten Musik. Und wir beenden unseren Podcast wieder mit den traditionellen letzten Worten. Diesmal kommen sie von unserem Produzenten Frank Wiedemeyer. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir kommen zum ersten Thema in unserem Podcast. Und Sie werden es nicht glauben, dieser Talk wird, so hoffe ich jedenfalls, komplett Corona-frei. Es geht um Führung, Teamverhalten, um Konflikte und auch um Gesundheit. Im weitesten Sinne soll es um Konflikt, aber auch ein bisschen um Projektmanagement bei Konflikten und Krisen gehen. Ich bin verbunden telefonisch mit Bernd Lichtenauer in Hilden bei Düsseldorf. Bernd ist Kommunikationstrainer, zertifizierter Mediator, Wirtschaftsmediator, Lehrtrainer, systemischer Berater und hat auch eine mehr als 12-jährige Führungserfahrung. Lieber Bernd, als Trainer, Coach, Moderator und Mediator begleitest du Personen und Teams. Jeder hat eine Vorstellung davon, was Konflikte sind. Meine erste Frage wäre, oder das würde mich am meisten interessieren, was ist aus deiner Sicht ein Konflikt?
Ja, hallo Christoph. Konflikte, da gibt es ja sehr viele Arten von und deswegen möchte ich 3 Grundarten vorstellen, weil Konflikte fangen ja meist bei einem selbst an. Da hat man so innere Konflikte. So Beispiele dafür sind eben, wenn ich Erwartungen an meine Kollegen habe und die tun das einfach nicht. Dann überlege ich mir schon, was soll das und warum tun die das und schon habe ich so eine innere Spannung und Konflikt. Bei Führungskräften merkt man das ganz deutlich, wenn die einen Konflikt erleben, soll ich eingreifen, soll ich nicht eingreifen, dann sind die so hin und her gerissen, ja, und haben erstmal so einen inneren Konflikt. Und das geht dann oftmals über in die 2. Kategorie, soziale Konflikte. Das ist, wenn man eben mit anderen in den Konflikt gerät, weil es Missverständnisse gibt, weil es schlechte Stimmung gibt. Und eine 3. Art von Konflikten, das sind strukturelle Konflikte. Also es gibt ja überall in Unternehmen, in Systemen, Regeln, Schnittstellen, Kompetenzen. Und da kann es auch mal sein, dass einfach Kompetenzen falsch eingeteilt sind und dann fummelt der eine dem anderen ins Gebiet hinein und schon gibt Konflikte. Und das sind so die 3 Klassiker. Es fängt bei uns selbst an, geht dann ins System, aber es kann eben auch durch das System begründet sein.
Hast du dafür ein paar Beispiele vielleicht?
Ja, es ist also tatsächlich so bei den inneren Konflikten, dass es darum geht, um die eigenen Werte zum Beispiel. Kann ich meine Werte in meinem Unternehmen leben? Oder gibt es da eine ganz andere Wertehaltung? Da sind sehr viele Menschen auch unglücklich. Manchmal auch, wenn sich die Werte in einem Unternehmen verändern. Da wird zum Beispiel ein Familienunternehmen übernommen durch einen internationalen Konzern und schon verändern sich die Werte. Und dann denkt man, boah, bin ich hier überhaupt noch richtig? Aber eben auch, wenn man Entscheidungen treffen muss und kann sich nicht entscheiden. Meist merkt man so ein Störgefühl irgendwo im Bauch oder an Emotionen, dass man sich ärgert oder vielleicht sogar ängstlich ist. Und das ist immer ein guter Indikator. Jeder merkt auf einmal so ein Grummeln, boah, warum tut der das so? Oder weshalb muss diese Situation so sein? Ja, und dann geht man natürlich auf den anderen zu und dann geht es ins System hinein, dann wird es zu einem sozialen Konflikt. Oder ich ziehe mich zurück, aber das merken andere ja auch. Die sagen dann, Mensch, warum sprichst du denn nicht mehr so viel mit uns, warum gehst du nicht mehr mit Kaffee trinken? Also egal wie, Konflikte gehen in das System und die werden eben von anderen erkannt.
Und das mit dem der strukturelle Konflikt, wie kann der entstehen?
Das wäre zum Beispiel so ein Klassiker, da werden irgendwelche Regeln aufgestellt, da werden Arbeitsanweisungen erstellt und die sind nicht klar genug. Der eine interpretiert die so, der andere so und beide sagen natürlich, ich habe das so gelesen und ich habe recht und man müsste die Anweisung ändern, dann wäre schon alles erledigt. Oder wenn sich Kompetenzen überlappen und der eine entscheidet was, wo der andere sagt, das wäre doch eigentlich meine Entscheidung gewesen, dann liegt das nicht an den handelnden Personen, sondern eben an diesen Vorschriften. Und das kann man in diesen Konflikten sehr gut erkennen, dass dann diese Vorschriften eben geändert werden müssten.
Also teilweise auch immer ein Thema der Kommunikation, so wie ich das heraushöre.
Dadurch fällt es immer auf und durch die Kommunikation können wir der Sache eben auch auf den Grund gehen. Das hat eben die negative, aber auch die positive Seite.
Mhm. Mein persönlicher Eindruck ist, dass Konflikte von Führungskräften manchmal mehr oder weniger übersehen werden. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass das sich negativ auswirkt auf die Produktivität des Unternehmens zum Beispiel. Du sagtest mir im Vorgespräch, dass es bei den Führungskräften oft an Wissen fehlt, wenn es um Konfliktmanagement geht. Warum fehlt dieses Wissen?
Also ich glaube, dass es einfach nicht, also dieses Thema Konfliktmanagement nicht die Bedeutung bekommt, die es verdient. Weil viele Unternehmen, du sagst das mit der Produktivität, die wollen natürlich, dass es funktioniert und wollen, dass man konfliktfrei auch arbeitet. Aber die denken, das funktioniert schon irgendwie und wissen gar nicht, welche großen Auswirkungen Konflikte haben können. Dabei hat die Unternehmerschaft ja schon 2012 eine Praxisstudie erstellt und mal Konfliktkosten berechnet, zusammen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Und in dieser Studie habt ihr ja gut aufgezeigt, wie hoch diese Konfliktkosten sind. Und die wenigsten messen das nach und geben dann eben diesen Konflikten so eine große Bedeutung. Aber aus Konflikten, da entsteht ja ganz viel Unmut, da entsteht, dass Motivation abnimmt, dass Fehlzeiten entstehen. Da wird die Arbeitszeit anders verbraucht, als zu arbeiten. Da wird auf dem Flur über Konflikte gesprochen, statt zu arbeiten. Da hat man keine Lust zu arbeiten. Wenn es krasser wird, dann entstehen sogar Krankheiten oder psychische Belastungen. Und auch oftmals, wenn Konflikte entstehen, dann hat das auch Einfluss auf Lieferanten oder Kunden, die solche Konflikte mitbekommen oder die Stimmung von den Kollegen mitbekommen. Und wenn man Konflikte bearbeitet, dann kostet das ja auch wieder Ressourcen, die man bestimmt anders hätte einsetzen müssen. Und wenn man das eben so sieht, welche Bedeutung das hat, dann müssten Führungskräfte viel mehr Wissen haben. Und ich erlebe das auch in meinen Mediationsausbildungen. Da habe ich einen Anteil von 30% von Führungskräften, die die Ausbildung nicht machen, um Mediator zu werden, sondern die einfach praxisnahe Tools suchen für ihre Führungsaufgabe. Die fühlen sich manchmal da von ihren Firmen ein bisschen im Stich gelassen, weil es die entsprechenden Ausbildungen und die entsprechenden Fortbildungen so im Unternehmen kaum gibt.
Kennst du noch andere Gründe, warum solche Kenntnisse nicht vorhanden sind bei den Menschen oder auch in den Betrieben?
Ja, ich höre das oft, dass mir die Teilnehmer erzählen, es gibt in den Unternehmen auch Fortbildungsveranstaltungen und die erleben die aber oftmals nicht so als effektiv, weil es reicht eben nicht, ein oder zwei Tage zu einem Seminar zu gehen und dann denkt man, der Mitarbeiter müsste alles können, weil das Thema Konfliktmanagement ist ja sehr, sehr komplex und verzahnt. Da brauche ich Wissen über Konflikte, über Eskalationsdynamik. Ich brauche Wissen über das Verhalten von Mitarbeitern oder Gruppen. Ich brauche Kommunikationstools, ich muss empathisch vorgehen lernen, ich brauche psychologisches Verständnis und all das muss ich ja auch noch trainieren. Und das ist oftmals nicht so gut aufgebaut. Und dann werden so verschiedene Seminare besucht, die aber nicht aufeinander aufbauen, die keine Reflexionsphasen bieten, wo man also auch nach einem Monat nochmal zurückkommt in das gleiche Seminar und einfach mal reflektieren kann, wie habe ich das denn in der Praxis gemacht und Ratschläge bekommt, wie könnte ich es besser machen. Also diese Reflexionsphasen, die fehlen. Und normalerweise müsste so eine Seminarreihe über mehrere Monate gehen, immer wieder pausieren, damit man in der Praxis üben kann, die Erfahrungen reflektieren kann. Denn man muss ja auch seine eigene Haltung mitentwickeln und man muss auch Selbstsicherheit bekommen. Und das ist ein Prozess und das lernt man eben nicht so schnell.
Was sollte sich aus deiner Sicht konkret ändern, damit das in den Unternehmen, das, was du gerade angesprochen hast, besser funktioniert und damit auch weniger Konfliktkosten entstehen?
Ja, also optimal wäre natürlich, wenn ein richtiges Konfliktmanagementsystem erarbeitet würde. Wenn man also wirklich sich zusammensetzt mit allen Ebenen im Betrieb, also wirklich von den Mitarbeitenden bis zur obersten Führung und überlegt, wie man mit Konflikten umgehen kann und auch bei größeren Firmen ein System dafür beschließt, so selbst mit Betriebsvereinbarung, damit man weiß, an wen wendet man sich überhaupt bei Konflikten und sind diese Menschen, an die man sich wendet, dann auch richtig ausgebildet, sind das Vertrauenspersonen. Denn ich erlebe das sehr, sehr oft, dass auch in Unternehmen, in die ich komme, da gibt es Führungsleitlinien, aber die werden gar nicht gelebt und die werden auch nicht die Einhaltung eingefordert. Also das sind dann einfach Dinge, die theoretisch mal gemacht wurden, die aber nicht die Praxisrelevanz haben. Unser System, das muss eben leben. Egal, ob das ein ganz kleines Unternehmen ist oder ein ganz großes, da muss das natürlich ganz unterschiedlich geplant werden, so ein Konfliktmanagementsystem, weil es muss individuell für jedes Unternehmen entwickelt werden. Und das ist eben die Schwierigkeit. Aber es lohnt sich, wenn wirklich jeder Mitarbeiter weiß, wie wollen wir eben hier in unserem Unternehmen damit umgehen, welche Haltung haben wir zu Konflikten. Konflikte sind ja grundsätzlich nicht nur negativ, sondern auch positiv.
Ja, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Das hört sich auch sehr spannend an. Wir sind ja mittendrin im Thema Konfliktmanagement am Arbeitsplatz und du hast ja deutlich gemacht, dass eine Qualifizierung, wie sie auch immer gestaltet werden kann im Unternehmen, sinnvoll ist. Hast du trotzdem für uns einen Tipp, den man sofort umsetzen kann?
Ja, klar. Es geht ja immer los bei einem selbst, dieser innere Konflikt. Ich bekomme eine E-Mail und denke, boah, was will denn der von mir? Ich erlebe eine Reaktion von irgendeinem Kollegen, von einer Führungskraft und finde die nicht so toll. Und dann kriege ich eben ein Störgefühl. Und sehr viele Menschen reagieren dann sehr spontan und schreiben sofort eine Mail zurück, drücken einen Spruch rein. Und das führt meistens nicht zur Beruhigung. Also wenn jeder, der so ein Störgefühl spürt, erstmal nicht sofort bewertet und nicht sofort reagiert, sondern erstmal überlegen würde, wie könnte das denn gemeint sein? Ja, vielleicht sogar mal nachdenkt, könnte da vielleicht sogar eine gute Absicht hinterstecken für den anderen? Wollte der eigentlich was Gutes, hat es aber vielleicht komisch formuliert? Dann kommt man dazu, auch mal erst nachzufragen. Also immer, wenn man ein Störgefühl hat, dann sollte man erstmal nachfragen. Habe ich es richtig verstanden? Meinte der andere das denn richtig? Und das wäre schon ein erster toller Schritt, nicht direkt in Konflikt zu gehen, sondern mal nachzufragen, wertschätzend, deeskalierend. Also das wäre eine super Methode. Und ich denke, auch ein zweiter Tipp, jeder hat mal Feedback-Regeln gelernt. Und wenn er die einmal einsetzen würde, das wäre ein zweiter toller Schritt.
Ja, da erinnere ich mich mal an den Satz von meinem Papa, der gesagt hat, schlaf erstmal eine Nacht drüber und reagiere dann.
Ganz genau. Der Volksmund, der hat da immer erstmal gute Sprüche, erstmal eine Nacht drüber schlafen, erstmal runterkochen, nicht aus der Emotion heraus handeln. Das ist genau der richtige Ansatz. Und je nach Größe der Emotion kann das eine Stunde sein, kann das 10 Minuten sein, kann es aber auch wirklich sinnvoll sein, erstmal drüber zu schlafen.
Ja, Projektmanagement ist ja auch eine Form von Konfliktmanagement. Ja. Woran erkennt eine Projektleitung, dass sich Konflikte überhaupt auftun im Team oder im Projekt?
Ja, spannende Frage, weil das oft so unterschwellig auch läuft. Ne? Konflikte können sich in ganz unterschiedlichen Formen zeigen. Man spricht da von den heißen Konflikten, die man also direkt erkennt, wo es heiß hergeht. Aber es gibt auch die kalten Konflikte, wo geschwiegen wird, wo sich Leute zurückziehen und wo man so mehr an der Stimmung merkt, da könnte was im Argen liegen. Aber deswegen muss man eben drauf schauen, was verändert sich. Verändert sich die Kommunikation zum Beispiel, sowohl verbal als auch im Mailverkehr. Also wie ist die Tonlage, wie ist die Stimmung, wird sehr kurz geschrieben auf einmal statt lang, werden die Antworten nicht mehr direkt gegeben, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Das heißt, als Projektleiter in der Verantwortung muss ich sehr früh, wenn ich irgendwelche Veränderungen sehe, nachfragen. Und immer wirklich wertschätzend schnell reingehen und nicht denken, ist das was, ist das nicht, sondern hinterfragen, weshalb ist das so gemacht worden, weshalb konnte der Termin nicht eingehalten werden, weshalb verändert sich die Kommunikation. Und dann bekommt man eben raus, ist es wirklich ein Konflikt oder ist da gerade mal was gemacht worden, da wurde nicht nachgedacht, und dann kann man den Konflikt auch sehr schnell vermeiden.
Also man braucht auch immer, also gute Kommunikation, hast du ja eben schon mal gesagt, ist ganz, ganz wichtig, das höre ich jetzt wieder raus, und man muss sich einfach auch Zeit nehmen für die Dinge, ne? Und manchmal reflektieren, sich selber reflektieren, hinterfragen, so das höre ich so raus ein bisschen.
Ja, ganz genau, weil es eben so unterschwellig oftmals läuft, muss man sehr genau hinschauen, was ist denn da und könnte das was sein, und wenn ich das Gefühl habe, dann ist eine Frage niemals falsch.
Mhm. Wie wirken sich Konflikte im Projekt aus? Oder wie können sich Konflikte im Projekt austauschen?
Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Wenn man zu Projekten sehr ungern geht, dann könnte man überlegen, was ist denn da alles passiert? Also sind genau diese Dinge entstanden, dass man sich nicht wohlfühlt in dem Projekt, dass man sich nicht zuständig fühlt, dass man nicht gut behandelt wird. Und dann führt das eben auch zu Widerständen. Da sind Menschen manchmal im Prozess, die haben Widerstände. Es gibt ein schlechtes Klima in der Projektarbeit und das stört natürlich den Ablauf. Das verlangsamt den Prozess, kann aber natürlich auch den Prozess schlimmstenfalls ganz gefährden. Deswegen ist es so wichtig, früh reinzugehen.
Ja, ja. Du hast eben gesagt, Konflikte können auch eine gute Seite haben. Das wollte ich noch mal ein bisschen nachhaken. Wenn wir bei oder in Projekten sind, darum geht es ja jetzt gerade bei uns auch hier bei unserem Gespräch, welche positiven Erfahrungen können denn Projektbeteiligte mit Konflikten überhaupt machen?
Also generell diese positive Seite von Konflikten, das ist etwas, was viele Unternehmen ja auch in der Fehlerkultur schon sagen, dass sie sagen, Fehler sind ja nichts Schlechtes, sondern Fehler sind eine Gelegenheit zu lernen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, ja, dann muss ich reflektieren und muss mir überlegen, wie mache ich es in Zukunft anders. Und wenn Fehler dann nicht häufiger vorkommen, sondern wenn man daraus lernt, ist das eine gute Geschichte. Und das ist genauso übertragbar auf den Konflikt. Ja, da prasseln erstmal zwei Menschen aufeinander, aber die müssen ja erstmal verstehen, weshalb ist das so. Und Konflikte zeigen ja immer, wir brauchen irgendetwas Neues, eine neue Art, miteinander umzugehen. Wir brauchen neue Absprachen, damit wir zurechtkommen. Vielleicht brauchen wir aber auch auf der strukturellen Ebene Veränderungen. Wer hat welche Zuständigkeit? Wer darf da was entscheiden? Und so zeigt jeder Konflikt sehr schnell auf, hier stimmt was nicht und wir müssen was verändern. Und das ist eben das Hilfreiche daran, denn Unternehmen müssen sich dauernd verändern, um eben auch weiter erfolgreich zu sein. Und so können Konflikte entstehen im Kundenkontakt mit Lieferanten und einfach aufzeigen, wir müssen hier was verändern.
Ja, du hast gerade gesagt, dass man daraus lernen kann, dass man lernfähig sein kann, sein sollte vielleicht sogar. Ich überlege mir immer, wenn ich einen Konflikt habe, was hätte ich eigentlich tun können, damit der nicht entsteht? Ich glaube, das geht vielen unseren Zuhörern heute so. Mhm. Was kann man denn vorbeugend tun, um Konflikte zu reduzieren und sie vielleicht gar nicht entstehen zu lassen?
Mhm. Ja, erstmal, was jeder tun kann wirklich, das haben wir eben schon kurz angesprochen, eben nicht in der Emotion zum Beispiel Mails schreiben, andere anrufen. Es ist aber auch so, dass es immer besser ist, gerade wenn sich irgendeine Störung andeutet, zu telefonieren und nicht zu mailen. Also auch dieser schriftliche Umgang, der reduziert ja unsere Stimme, unsere Mimik. Wir sehen uns nicht, wir hören nicht genau, wie die Betonung ist. Und in Mails wird sehr schnell was reininterpretiert. Und da geht es immer darum, nicht zu bewerten, sondern egal, ob man die Mail schreibt oder ob man eine Mail bekommt, immer mal reflektieren, habe ich das so geschrieben, dass der andere das verstehen kann, sind da keine Emotionen drin. Und wenn ich ein Störgefühl habe, dann mal bitte einfach zum Telefonhörer greifen und vorher drüber nachdenken. Und als Führungskraft kann ich schauen, dass ich mich wirklich als wertschätzender Vermittler positioniere. Also erstmal auch als Führungskraft nicht direkt bewerte, wenn irgendjemand zu mir kommt und sich beschwert, sondern erstmal zuhören und beiden Parteien zuhören und diese in einen Dialog führen. Denn der Beginn des Konfliktes, da ist es ja am wichtigsten zu erkennen, wann beginnt da was, wann kommen die ersten Störgefühle, bevor das immer weiter eskaliert, weil Konflikte, die gehen ja immer weiter, die eskalieren einfach immer höher. Und wenn man vorbeugen will, dann sollte man eben sehr früh ansprechen. Verändert sich das Verhalten eines Mitarbeiters? Verändern sich Gruppenzugehörigkeiten? Wer geht mit wem zusammen zum Beispiel in die Kantine oder zum Kaffee trinken? Verändert sich da was? Sind Absprachen immer noch gut? Funktionieren Übergaben gut? Oder gibt es da auch Probleme? Und da muss man eben selbst auch Mut haben, mal anzusprechen und sich nochmal zum Beispiel auf Feedbackregeln besinnen, um dem Ganzen eine Struktur zu geben, um auch wertschätzend dann mit anderen umzugehen.
Also eine klare Struktur ist immer gut.
Ja, und dieses Ansprechen ist eben so wichtig. Wenn man das mit einem Feedbackregel, mit Feedbackregeln macht, dann bleibt man auch in der Wertschätzung, dann bewertet man nicht, sondern fragt erstmal nach, wie der andere das auch sieht. Denn es kann ja auch sein, dass man denkt, oh, da ist ein Kollege, der eben sich zurückzieht, der vielleicht schlecht drauf ist. Ja, man kann den ansprechen darauf, aber es muss ja nicht so sein, dass der unbedingt darüber sprechen will. Es könnte ja sein, dass jemand etwas zurückgezogener ist, aber der macht seine Arbeit vollkommen okay. Der ist auch in der Zusammenarbeit mit seinen Kollegen noch weiter wertschätzend. Und wenn ich den anspreche, dann könnte ich vielleicht erfahren, dass es Konflikt gibt. Es könnte aber auch sein, dass der sagt, dass er gerade eine Trennung verarbeitet, einen Todesfall hat, also was Privates, und der will gar nicht mit uns drüber sprechen. Auch das ist ja vollkommen okay, aber ich weiß dann auf jeden Fall, wie behandle ich diese Menschen, wie gehe ich mit denen wertschätzend um. Also wenn sich was verändert, ist es immer gut zu hinterfragen. Das heißt nicht, dass ich immer mit jedem direkt in große Gespräche kommen muss. Und wenn sich die Zusammenarbeit allerdings irgendwie verändert und schlechter wird, dann muss auf jeden Fall gehandelt werden. Dann darf ich es eben nicht übersehen als Führungskraft, sondern dann muss ich die Personen auch wirklich mal befragen, was ist da los, und schauen, ob die selbst zu einer Lösung kommen können.
Mhm. Ich frage ja in solchen Fällen immer ganz gerne auch nach den Fettnäpfchen und nach den Fallstricken. Kennst du eine Vorgehensweise bei Konfliktlösungen, die total in die Irre führen könnte?
Ja, und leider sind das sogar Klassiker. Also leider sind das total Klassiker, dass zum Beispiel Führungskräfte wegsehen, dass die denken, ach, die werden sich ja schon wieder vertragen. Das ist dann bei den Führungskräften manchmal auch so ein innerer Konflikt. Auf der einen Seite sagen die sich, das sind doch erwachsene Menschen, die müssen das doch können. Und auf der anderen Seite sagt so eine andere innere Stimme, da musst du jetzt dazwischen gehen. Und dann ist man hin und her gerissen und kann sich nicht entscheiden. Und je länger man wartet, je höher eskaliert allerdings der Konflikt. Und auch wenn man einfach nur an die Vernunft appelliert und sagt, Mensch, ihr seid doch erwachsen, ihr schafft das doch, ihr macht das schon, dann gibt man das auch aus der Hand. Und schimpfen, Machtwort aussprechen oder drohen, das führt auch nicht zur Lösung. Ich vergleiche das immer so gerne in einem Fußballspiel. Wenn da der Schiedsrichter einfach nicht eingreift, wenn da was passiert, was nicht sein darf, dann wird das immer schlimmer werden. Also der muss früh eingreifen. Aber es nützt auch nichts, wenn er nach einem Foulspiel den Spielern sagt, jetzt gebt euch die Hände und jetzt ist alles wieder gut. Dann haben die sich noch lange nicht vertragen. Das heißt, Führungskräfte müssen Konfliktgeschehen früh ansprechen und auch bei der Lösung unterstützen. Die dürfen die also nicht alleine lassen. Führungskräfte müssen Lösungen fördern. Und natürlich wäre es am schönsten, wenn die Konfliktbeteiligten selbst eine Lösung finden würden, wie sie vielleicht zum Beispiel besser in der Zukunft zusammenarbeiten, wie sie besser Übergaben machen. Wenn die das nicht können, dann ist allerdings auch die Führungskraft wieder gefragt und muss selbst Entscheidungen treffen.
Ja, das führt mich schon zur nächsten und auch zur letzten Frage. Wie sieht denn für dich eine gute Konfliktlösung überhaupt aus?
Mhm. Ja, da gibt es viele Theorien aus dem Harvard-Konzept, gibt es da schon Untersuchungen und auch Studien drüber. In der Mediation machen wir es ähnlich, weil Konflikte zeigen ja immer ein Problem auf, aber sie zeigen ja nur die Spitze des Eisberges, und wir müssen einfach gucken, was steckt denn hinter dem Konflikt? Wissen wir überhaupt, um was es da wirklich geht? Und deswegen ist es immer gut, zunächst einmal die Parteien, die den Konflikt haben, egal ob ich da mit drin bin oder eben Konfliktparteien vor mir habe, die erstmal alle erzählen lassen, wie sie denn den Konflikt erlebt haben. Denn da kommen manchmal ja ganz unterschiedliche Sachen schon raus. Und das kann schon die ersten Missverständnisse beinhalten. Denn es ist ja immer so, dass man Situationen beobachtet, der eine sagt, das war so, und der andere sagt, das habe ich aber ganz anders erlebt. Und wenn das mal voreinander ausgesprochen wird, kann das schon die ersten Missverständnisse oder die falschen Interpretationen auflösen, dass der andere sagt, ach, so hast du das verstanden, das wusste ich ja gar nicht. Wenn man sich dann dies erzählt hat und es ist immer noch nicht weitergegangen, dann ist es wichtig zu hören, weshalb haben die Beteiligten denn so gehandelt, welche Interessen haben die überhaupt. Auch in Projekten ist es ja ganz oft so, dass da Menschen zusammengewürfelt haben und die haben vielleicht auch andere Interessen. Da muss man ja herausfinden, haben wir alle die gleichen Interessen, wollen wir alle zum gleichen Ziel? Und dazu ist es wichtig, eben zu hinterfragen, weshalb hast du so gehandelt? Und manchmal kommen da auch Dinge raus, dass dann gesagt wird, ach, das wusste ich ja gar nicht, jetzt weiß ich, wie du gehandelt hast, das finde ich zwar immer noch nicht toll, aber jetzt weiß ich wenigstens, warum du das so gemacht hast und nicht anders. Und wenn das klar wird, dann kommt man auch zu Lösungen und dann wird das Ganze auch sehr viel entspannter. Dazu müssen natürlich alle bereit sein. Das ist so der Königsweg der Konfliktlösung. Und es gibt immer die unterschiedlichen Situationen. Wenn alle sich auf eine Lösung einlassen wollen, dann ist das die beste Möglichkeit. Aber manchmal ist es auch so, dass einzelne Menschen sagen, nee, ich habe aber recht und ich will mich aber durchsetzen und gar nicht bereit sind, an so einer Konfliktlösung mitzuarbeiten. Dann ist die Führungskraft wieder der Entscheider und muss dann letztlich doch gucken, dass es eben weitergeht und weiterläuft. Und so sind Führungskräfte eben in verschiedenen Rollen, was das für die ja nicht einfach macht. Und genau da sind wir wieder auch beim Anfang, dass das sehr gut vermittelt und gelernt werden muss, wie ich mit Konflikten umgehe und in welche Rollen ich schlüpfen kann. Mal bin ich der Moderator, mal bin ich der Mediator, manchmal bin ich aber auch der Richter und der Entscheider. Und das macht die Sache so komplex.
Ja, lieber Bernd, das war sehr, sehr spannend, das Gespräch. Ich danke dir für deine vielen Tipps und Hinweise. Ich habe viel gelernt und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende. Ich denke, wir hören und sprechen uns in diesem Podcast auch nochmal wieder. Liebe Zuhörer, Bernd macht ja auch Seminare in seiner Akademie. Alle Informationen über Bernd Lichtenauer finden Sie bei uns auf der Webseite, auch alle Links zu seinen Seiten und zu seinen Kontaktmöglichkeiten bei uns auf der Seite unter unternehmerschaft.de. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Wirtschaftsmeldungen aus Düsseldorf.
Kommen wir zu den Wirtschaftsmeldungen aus Düsseldorf und aus den Betrieben. Wir hatten am Dienstag, am 28. April eine sehr spannende Corona-Talk-Geschichte mit Oberbürgermeister Geisel. Mit dabei war unsere Vorsitzende Jutta Zülow und IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen. Das Format live dabei auf Facebook gibt es zweimal in der Woche. Und Sie können, falls Sie es verpasst haben, auch nochmal nachschauen bei uns auf der Facebook-Seite oder auch unter facebook.com/Düsseldorf. Frau Zülow machte in diesem Talk noch einmal deutlich, dass der Shutdown alle Bereiche der Wirtschaft massiv getroffen hat und dass viele Unternehmen sich in einer dramatischen Situation befinden würden. Damit wir als Volkswirtschaft, als Sozialstaat und als Gesellschaft handlungsfähig bleiben, müssen wir das Wirtschaftsleben, so Frau Zülow, so bald verantwortbar und vertretbar wieder hochfahren. Wie gesagt, den ganzen Talk finden Sie bei uns auf der Facebook-Seite und auch auf unternehmerschaft.de einen Link dazu. Wir hatten Ihnen versprochen, auch nochmal zu benennen, was sich ab dem 1. Mai ändern wird. Das folgt jetzt. Die Deutsche Post nimmt ihre Preiserhöhungen für Pakete und Päckchen zurück. Die Behörde, die Bundesnetzagentur, hatte die neuen Preise als hoch beanstandet und ein Verfahren eingeleitet. Um diesem Verfahren aus dem Weg zu gehen, wurde jetzt die Preisänderung korrigiert. Es gibt neue Änderungen beim Mindestlohn für Beschäftigte in bestimmten Branchen. So erhalten ungelernte Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk ab dem 1. Mai 11,10 Euro. Bei Gesellen steigt der Mindestlohn auf 13,50 Euro. Beschäftigte im Steinmetz und Steinbildhauer Handwerk erhalten ab dem 1. Mai 12,20 Euro. Die Berliner freuen sich auf einen zusätzlichen Feiertag, der 8. Mai. In diesem Jahr ist ein Feiertag, aber auch nur in diesem Jahr. Das Datum markiert das Ende des Zweiten Weltkrieges und wird oft als Tag der Befreiung bezeichnet. Ja, und dann gibt es noch Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. Unter anderem werden Rettungsgassenverstöße härter bestraft. Fußgänger und Radfahrer soll die Reform mehr Sicherheit ermöglichen. So gibt es beispielsweise höhere Strafen für Parken auf Geh- und Radwegen. Künftig wird es auch einen grünen Abbiegepfeil für Fahrradfahrer geben und Temposünder müssen ebenfalls mit härteren Strafen rechnen. Zum Beispiel ein einmonatiges Fahrverbot gibt es künftig schon für Raser, die innerorts 21 Stundenkilometer zu schnell sind, außerorts ab 26 Stundenkilometer. Und das war auch schon der Podcast für diese Woche mit wirklich spannenden Informationen, wie ich fand. Und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast auch weiterempfehlen würden. Es gibt ihn unter unternehmerschaft.de und dort finden Sie auch die entsprechenden Links. Aber Sie finden ihn natürlich auch auf Apple Podcast und auf Spotify und anderen entsprechenden Plattformen. Dann darf ich Sie noch einladen zu unserer nächsten Radiomagazin auf Antenne am Mittwochabend ab 19.04 Uhr mit Dennis Lieske und wir hören uns wieder am kommenden Freitag. Bleiben Sie gesund, das war ein Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf, der Düsseldorfer Arbeitgeberverbände in Kooperation mit Frank Wiedemeyer Kommunikation und jetzt wie immer die letzten Worte. Auf Wiederhören und bis bald.
Diese Krise wirbelt jeden meiner Lebensbereiche durcheinander. Familienleben auf Distanz, Jobs verschoben oder abgesagt, Alltag mit Maskenpflicht. Was ich vor knapp 8 Wochen für die Idee zu einem abendfüllenden Film hielt, ist Realität geworden. Aber jede Medaille hat 2 Seiten. Selten habe ich mit meinen Eltern, Geschwistern, Schwagern, Nichten und Neffen so viel gesprochen wie in diesen Tagen. Fast täglich treffen wir uns digital auf Skype, tauschen uns aus, halten einander auf dem Laufenden. Im Job sind aus 9 Ideen konkrete Leistungen und Angebote geworden. So kann ich dem wirtschaftlichen Druck durchaus auch positive Seiten abgewinnen. Manche Veränderung braucht eben diesen Druck, um alte Zöpfe abzuschneiden und um von toten Pferden abzusteigen. Möglicherweise hilft diese Krise dabei, um das Wichtige zu erkennen, neu zu denken und zukünftig anders, vielleicht sogar besser zu handeln. So birgt jede Krise auch Chancen. Und dennoch kann ich den Tag kaum erwarten, an dem ich ohne Maske aus dem Haus gehen kann. Bis dahin übe ich mich in Geduld.